Mein wütendes Land. Diesen Titel hat Evan Osnos, ein US-amerikanischer Journalist, seinem Buch gegeben, das er geschrieben hat, nachdem er nach 10 Jahren im Ausland als Journalist zurückgekommen ist in die USA und sein Land scheinbar nicht wiedererkannt hat. Aus den Vereinigten Staaten von Amerika ist ein gespaltenes Land hervorgegangen. Das war seine Devise. Mit Konflikten rund um Themen, die gerade auch in unserer Geschichte angeklungen sind. Mein wütendes Land. Könnten wir das auch zu unserer Situation in Deutschland und Europa sagen? Ich glaube, es klappt nicht, dann klickst du einfach weiter mit den Bildern. Genau. Könnten wir das auch zu unserer Situation in Deutschland und Europa sagen? Vielleicht mit Blick auf die Situation in Frankreich aus den letzten Tagen. Dort wurde vor einigen Wochen ein schwarzer Jugendlicher bei einer Polizeikontrolle erschossen und seitdem sind Unruhen ausgebrochen, die das ganze Land beschäftigen. Oder vielleicht auch mit Blick auf unser Land, wenn wir an den Klimawandel denken, an Demos, wie wir sie gerade vorne hier gesehen haben, aber die natürlich ja auch wesentlich massiver ausgetragen werden. Menschen, die sich auf Straßen oder Flugfelder kleben und andere Menschen, die aussteigen, um diese Menschen, die demonstrieren, zu attackieren. Dort wird massive Gewalt auch auf offenen Straßen ausgetragen. Okay, das ist vielleicht was hier im Schwarzwald nicht jeden Tag passiert. Also ich wohne jetzt nicht mehr hier in St. Georgen, aber bei uns zumindest in Nagold, da klebt sich jetzt nicht jeden Tag jemand auf die Hauptstraße, den man dann wegziehen muss. Das trifft vielleicht nicht ganz die Alltagsrealität von jedem. Aber ich glaube, jeder von uns erinnert sich noch an solche Corona-Diskussionen. Und wahrscheinlich manche von uns auch leider an Beziehungen und Freundschaften, die tatsächlich daran zerbrochen sind. Ich kenne Fälle, wo Kinder mit ihren Eltern seitdem keinen Kontakt mehr haben und nicht mehr miteinander reden. Und ich glaube, einige von euch kennen auch solche Geschichten oder haben sie vielleicht selber auch miterlebt. Oder uns spaltet, wie auch angeklungen, die Sichtweise auf den Ukraine-Krieg. Eine wichtige Frage, eine durchaus wichtige Frage, soll man Waffen liefern, soll man es nicht? Auch eine super schwierige Frage. Und auch eine Frage, die wahrscheinlich mit Ängsten und Emotionen bei uns verbunden ist. Was ist, wenn dieser Krieg tatsächlich auch zu uns kommt? Bisschen mehr oder sogar richtig? Eine durchaus schwierige Frage, die unsere Gesellschaft beschäftigt. Was können wir tun, um die Gesellschaft zusammenzuhalten, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbricht? Zu dieser Frage kann man wahnsinnig viel sagen und sich auch sehr viele Bibelstellen anschaut. Nur weil man als Verkündiger beim Impulse tatsächlich nur 20 Minuten Zeit bekommt, habe ich gedacht, wir schauen uns nur eine einzige Bibelstelle an. Aber eine Bibelstelle, die es in sich hat. Römer 12, Vers 2. Ich lese sie vor, ihr könnt gerne mitlesen, aus der neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Jede gute Predigt, das wisst ihr ja, hat 3 Punkte. Ich muss euch enttäuschen, ich habe leider 4 heute Morgen. Richtet euch nicht länger nach dieser Welt, lasst euch verändern, tut das Gute und haltet an der Hoffnung fest. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Oder man kann es auch mit den Worten eines alten Jungschar-Klassikers sagen. Du kannst gerade 2 Folien dazu weiterklicken, aber viele von euch kennen wahrscheinlich den Text. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wag es frisch, Freude und Sieg sind dein Lohn. Wenn man dieses Lied singt, geht es einem irgendwie total fetzig über die Lippen. Am besten noch, wenn man dabei Gitarre spielt und ein bisschen im Fuß mitwippt. Es ist ein tolles Lied, was locker rübergeht. Aber ich glaube, was manchmal auch bei uns den Gedanken auslösen kann, so schwer ist es gar nicht, gegen den Strom zu schwimmen. Das kann man doch einfach machen. Zack, machen wir mal. Ich erinnere mich aber noch gut daran, als wir mehr oder weniger über dieses Thema mit unserem Jugendkreis hier im Gemeindehaus drüber gesprochen haben. Ich war damals Mitarbeiter, das ist vielleicht 15 Jahre her, und wir hatten unseren Jugendlichen den Gedanken mitgegeben, hey, setz dich für deinen Glauben ein. Lass deinen Glauben praktisch in die Tat umgesetzt werden. Und die haben das mitgenommen, den Gedanken, und wir haben in der nächsten Woche dann drüber gesprochen. Und eine Jugendliche ist zurückgekommen und hat dann in der nächsten Woche erzählt, ich habe das probiert und ich habe mich tatsächlich zum ersten Mal getraut, was zu sagen, als die anderen bei uns in der Klasse wieder den einen bisschen komischen Typen gemobbt haben. Ich habe mich getraut, aber sie kam ziemlich ernüchtert zurück. Sie hat gemeint, kein einziger ist mir beigestanden, sondern ganz im Gegenteil. An diesem Tag haben alle anderen sich auch noch über mich lustig gemacht. Freude und Sieg waren in diesem Moment definitiv nicht ihr Lohn. Das war nicht leicht für sie und es hatte irgendwie erstmal auch keinen Erfolg. Und ich glaube, das kann es auch mit sich bringen. Das kann es mit sich bringen, gegen den Strom zu schwimmen, sich nicht nach den Maßstäben seines Umfeldes zu richten. Und es ist nicht leicht, Rückgrat zu zeigen. Und das war es auch sicher nicht für Ökesh Elmaşoglu. Ihr seht gleich ein Foto von ihm. Er ist wahrscheinlich euch unbekannt. Ich kannte ihn davor vom Namen auch nicht. Ich hatte schon mal was von ihm gehört. Er ist Bürgermeister einer eher unbedeutenden, mittelgroßen türkischen Kleinstadt. Und er ist aber von heute auf morgen berühmt geworden im Februar dieses Jahres. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, es gab in der Türkei und in Syrien ein großes Erdbeben und große Landstriche sind verwüstet worden, bis auf die Stadt von ihm. Dieser Stadt konnte das Erdbeben fast nichts anhaben, obwohl sie mitten im Erdbebengebiet liegt. Aus einem ganz einfachen Grund. Er hat als Bürgermeister keine illegalen Bauten zugelassen. Und wir bekommen seine Geschichte natürlich nur von hinten mit. Er ist mittlerweile bekannt übers Land hinaus, das ist ganz toll. Aber er hat auch in Interviews davon erzählt, von der Geschichte davor, wie viele Leute zu ihm gekommen sind und ihn dann höhnisch gefragt hätten, ja, bist du denn der einzig Anständige hier im Land? Das macht man doch so. Da kann man doch ein bisschen feilschen. Aber er hat sich dagegen gestellt. Und ich glaube, das war nicht einfach, viele Jahre lang. Aber es hat sich ausgezahlt, hier gegen den Strom zu schwimmen und sich gegen die Maßstäbe von seinem Umfeld zu richten. Weil in seiner Stadt ist fast nichts passiert im Vergleich zu den anderen Städten. Und ich glaube, zu so einer Haltung fordert uns Gott auf, in diesem Bibeltext. Nicht dies und jenes zu machen, weil es nun mal alle machen. Nicht mitzumischen, weil andere wieder schlecht über andere sprechen oder über den, der eine andere Meinung hat. Oder sich auch nicht in eine Stimmung von Angst und Hetze hineintreiben zu lassen und dadurch dann irgendwie impulsiv oder ängstlich herauszuhandeln. Und ich glaube auch in diesem Punkt, wir geben ganz häufig immer wieder den anderen die Schuld über irgendwas. Und aus meiner Perspektive sogar auch ganz häufig den Politikern. Und ganz ehrlich, ich kann es manchmal nicht mehr hören, wie schnell und wie leicht über die da oben bei jedem Punkt geschimpft wird. Auch von uns Frommen und manchmal sogar gerade von uns Frommen. Aber oft sind diese Entscheidungen nun mal gar nicht so einfach. Es gibt kein ganz klares Schwarz und Weiß. Und ich glaube, diese Leute da oben, die brauchen nicht unser Gemecker. Sie brauchen unser Gebet und unsere Unterstützung und unser Engagement. Da, wenn gute Ideen da sind, Städte, Gemeinden oder auch Länder weiterzubringen. Aber nicht nur einfach darüber zu schimpfen und sich lustig zu machen. Weil nicht nur die anderen müssen sich verändern, sondern auch wir. So heißt es in diesem Bibeltext nämlich weiter. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Wenn wir uns fragen, was wir tun können, dass die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet, ist immer auch ein kritischer Blick auf uns selbst gefragt. Inwiefern haben wir selbst auch einen Anteil daran, dass sich die Gesellschaft auseinanderdriftet? Also nicht die anderen, sondern du und ich. Wo ist unser Anteil daran? Und Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal jemandem zugehört, der eine gänzlich andere Meinung hat als du? Also nicht nur so, ja, ja, und mit dem Kopf nicken, sondern wirklich zugehört und versucht, die Sichtweise des anderen zu verstehen. Und sich nicht selbst als fertig, als rechthabend und schon in der richtigen Position zu verstehen. Häufig denken wir das doch, dass wir schon die richtige Meinung erkannt haben, dass wir Recht haben oder auf der richtigen Seite stehen und die anderen einfach zu uns kommen sollen.
Aber der Gedanke hier in dem Bibeltext ist, sich selbst verändern zu lassen. Und das ist sehr spannend, wenn man sich den Urtext mal anschaut. Keine Angst, wir steigen da nicht zu tief rein, sondern gucken uns nur ein Wort an. Das Wort, was im griechischen Urtext hier für verändern steht, heißt Metamorpho. Das kennen wir im Deutschen, vielleicht die Schüler unter uns noch ein bisschen besser als die Leute, deren Schulzeit vorbei ist, von einer Metamorphose in der Biologie. Von dem Umwandlungsprozess, den eine Raupe zu einem Schmetterling vollbringt. Und ich habe heute Morgen leider eine bittere Botschaft an dich. Du bist nicht der fertige Schmetterling, sondern du steckst mitten in diesem Transformationsprozess. Von einer Raupe zu einem Schmetterling. Wenn du mit Gott lebst und wenn Gott angefangen hat, in dir zu arbeiten, dann passiert was in dir. Aber du bist noch nicht fertig, sondern Gott möchte weiter an dir arbeiten. Gesteh das dir zu und gesteh das auch anderen zu. Dass du kein fertiges Projekt bist, sondern vielleicht eine Person, wo ein Baustellenschild mit davor hängt, in Construction, auf dem Weg von so einer Raupe zu einem Schmetterling. Und nimm diese Frage doch mal für dich mit, mit einem einfachen, schlichten Gebet für die nächste Woche. Herr, wo möchtest du mich verändern? Wo möchtest du mich verändern, damit aus meinem Umfeld, meiner Schule, meiner Familie, meiner Nachbarschaft oder der Arbeit ein Ort wird, wo Menschen zusammengeführt werden? Wo möchtest du mich verändern, Herr? Verändern, und so heißt es weiter im Bibeltext, damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Du kannst noch eins weiterklicken gerade, Andi. Danke. Es geht nicht nur darum, sich selbst zu verändern oder sich gegen diese Welt zu stellen, sondern eben daran auch, uns gegen die Polarisierung in dieser Gesellschaft einzusetzen. Und dazu, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet oder im Hinterkopf hattet, haben wir eine überaus gute Grundlage. Und das behaupten spannenderweise auch Menschen, die sich selbst gar nicht als Christen bezeichnen. Und zum Beispiel niemand Geringeres als der bekannte indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi. Er hat über das Wort Gottes, über die Bibel Folgendes gesagt. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu reißen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Bam. Das sagt ihr über die Grundlage, die wir haben als Christen. Und ich möchte euch eine Kostprobe geben von dem, was da wirklich in sich steckt. Wir müssen gar nicht arg viel weiter in der Bibel blättern, sondern wir können direkt hier in Römer 12 bleiben und uns ein paar Verse anschauen, die, wenn man sie sich wirklich zu Herzen nimmt, doch visionär sind und unsere Gesellschaft auf den Kopf stellen können. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung in Vers 10. Oder segnet die Menschen, die euch verfolgen. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Und so gewissermaßen als Zusammenfassung noch am Ende, lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern besiegt das Böse durch das Gute. Dazu fordert uns Gott auf, Christ zu sein und diese visionären und bahnbrechenden Ideen, die in diesem nicht nur Stück Literatur, sondern in diesem Buch drin sind, das unsere Welt verändern kann, diese Ideen praktisch werden zu lassen und in die Tat umzusetzen. Lasst uns Gottes Wort nicht nur ein bloßes Stück Literatur sein, sondern lasst es uns anwenden, diese Gedanken in unserem Leben, um unsere Gesellschaft voranzubringen und zu prägen. Was können wir also tun, wenn unsere Gesellschaft auseinanderdriftet? Ich glaube, wir können uns nicht nach dieser Welt richten, so wie es der türkische Bürgermeister getan hat, sondern gegen den Strom zu schwimmen. Wir können anfangen, an uns selbst zu arbeiten oder noch besser Gott an uns arbeiten zu lassen, damit aus dieser Raupe mehr und mehr der Schmetterling vorkommt. Und wir können diese visionären Ideen, die in diesem bahnbrechenden Werk der Bibel geschrieben sind und an uns gerichtet sind, in die Tat umsetzen. Das sind drei ganz wichtige Aspekte. Und ich glaube, es sind auch Aspekte, die wir mit vielen anderen Menschen teilen, die sich nicht als Christinnen und Christen verstehen.
Immer wieder, wenn ich im Gespräch mit Andersdenken bin, merke ich, da haben wir große Gemeinsamkeiten auch. Und ich merke allerdings auch, wir haben einen großen Unterschied. Ich glaube, ähnliche Forderungen, wie ich sie gerade ausgesprochen habe, würde vielleicht auch Mahatma Gandhi sagen. Aber in einem Punkt merke ich auch immer wieder, meine Sichtweise ist eine andere als seine. Und zwar mit diesem Punkt. Weil wir eine begründete Hoffnung haben können in Jesus Christus. Wenn es um gesellschaftliche Themen geht, dann gibt es häufig so zwei Lager, in die man sich aufteilt. Eine Seite, die absolut optimistisch in die Zukunft guckt. Eine Seite, die positiv in die Zukunft schaut und eine Seite, die eher einen negativen Blick hat. Und besonders eindrücklich fand ich das beim Thema Corona. Es gab auf der einen Seite so die Alles-wird-gut-Fraktion, die gesagt hat, jawohl, wir machen einfach weiter, alles wird schon gut. Da haben die Erwachsenen geklatscht, die Kinder haben bunte Bildchen gemalt und wird schon wieder werden, alles wird gut. Ohne dass man groß was hinterfragt hat. Und auf der anderen Seite gab es die knallharten Realisten. Die haben gesagt, nee, alles wird nicht gut und wir haben keine Hoffnung. Und da hat zum Beispiel einer im Magazin der Süddeutschen Zeitung Folgendes dazu geschrieben. Er hat diese Alles-wird-gut-Haltung, so eine positive Haltung hinterfragt und dabei gesagt, alles wird gut, reinen Gewissens kann das eigentlich nur behaupten, wer an Erlösung und Auferstehung glaubt. Für alle anderen ist dieser Satz eine Instagram-Sentimentalität. Ein Stück Holz zum Festhalten, leider ein ziemlich morsches, weil es von keinem einzigen Argument flankiert wird. Die Wahrheit ist, niemand weiß, ob es gut wird. Das ist so ein bisschen die andere Seite, die negativ in die Zukunft schaut. Und ich glaube, als Christinnen und Christen hängen wir eigentlich weder einer dieser beiden Seiten an, sondern der christliche Glaube an sich unterscheidet sich von diesen beiden Perspektiven. Weil er schaut weder völlig naiv und grundlos, geht er davon aus, dass schon alles gut wird, Hashtag Positivity, und gleichzeitig auch nicht im Sinne eines negativen Realismus, dass er alles verteufelt und dass es auch alles schlecht werden wird und wir überhaupt keine Hoffnung haben. Sondern der christliche Glaube vermittelt eine begründete Hoffnung mit Blick auf die Zukunft. Vielleicht seid ihr hier in dem Zitat auch über den Anfang gestoßen, der ja ein bisschen heraussticht, über den Satz, reinen Gewissens kann das nur behaupten, wer an Erlösung und Auferstehung glaubt. Ich bin damals beim Lesen besonders über diesen Satz gestolpert und ich weiß nicht genau, wie der Journalist das meint, das wird nicht ganz klar aus dem Kontext, sicherlich auch mit einer guten Portion Humor und ein bisschen ironisch zu diesen Gedanken und gleichzeitig auch wahr, weil es eine ernsthafte Grundlage für eine Hoffnung bietet. Und ich glaube, in diesem Punkt, wenn man ihn so versteht, hat er absolut recht. Der christliche Glaube vermittelt eine begründete Hoffnung. Er schaut nicht nur einfach naiv in die Zukunft, dass schon alles gut werden wird, sondern der christliche Glaube geht davon aus, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, dass er nicht tot ist, sondern dass er lebt und dass sein Geist in uns lebendig ist und dass dieser Geist uns und die Welt verändern kann. Und weil unser Herr Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, können wir mit dieser begründeten Hoffnung auch in diese herausfordernden Themen schauen, die uns beschäftigen und in die herausfordernden Themen, die wir heute noch gar nicht wissen, aber vielleicht im Laufe dieses Jahres noch kommen werden. Weil er gestorben und auferstanden ist, dürfen wir diese begründete Hoffnung haben. Wir müssen weder mit einer naiven Hoffnung in die Zukunft schauen, nach dem Motto, weiß nicht, keep calm and carry on, einfach mach einfach so weiter. Sondern wir können an dieser begründeten Hoffnung festhalten, mit dem Slogan, keep calm and trust in God. Weil wir eine begründete Hoffnung haben, die alles verändern kann. Amen.